hinten? Ist besser?
Ich glaube ja, danke schön. Guten Morgen, du kleine Schar. Viele sind wahrscheinlich schon im Urlaub und freue mich aber über jeden, jede, die heute Morgen hier ist. Und ich freue mich sehr, ja, dass wir so einen tollen Einstieg hatten. Ja, zu den Liedern komme ich gleich noch. Ich möchte noch beten, bevor ich mit der Predigt beginne. Lieber Gott, danke, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, dass wir uns treffen dürfen, dass wir ja dich treffen dürfen hier, wenn du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist. Und wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Wort lebendig wird in uns, Gestalt annimmt und uns prägt und beeinflusst und ermutigt. Amen. Ja, es war ganz witzig. Ich hatte der Gesa nur das Thema gegeben, aber nicht, wie es weitergehen soll. Und Gesa hat mir dann den Ablauf geschickt. Und dieses Lied ist geradezu die Steilvorlage zur Predigt gewesen, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Das hat mich sehr gefreut. Und es zeigt mal wieder, wie auch der Geist Gottes uns leitet, auch wenn wir gar nicht so ganz intensiv miteinander uns vorbereiten. Ganz toll. Vielen Dank schon jetzt auch ans Musikteam für eure tollen Impulse. Die haben uns richtig begeistert und mitgenommen. Ja, Urlaubszeit ist das Stichwort. Und Marlies und ich haben das Glück gehabt, wir waren schon so ein bisschen in Urlaub. Wir hatten 10 Tage, die wir an der Ostsee verbringen dürften. Und ganz glücklich und für uns eher untypisch, wir hatten sogar ganz tolles Wetter. Wir hatten richtig 10 Tage Sommer. Da mussten wir uns jeden Tag kneifen. Und wir waren natürlich ganz viel am Meer und im Meer. Und wir mögen beide das Meer sehr gerne. Und es gibt so einen Aspekt zum Thema Meer, ist natürlich die Natur, die Strände, das Wasser, die Sonne, all das, was, glaube ich, viele unter euch auch teilen, diese Liebe zum Meer. Aber es gibt einen Aspekt, den ich auch toll finde, und das sind Schiffe. Ich bin ein großer Fan von Schiffen, finde ich toll. Und so dieses ganze Leben um diese marine Welt. Und da gehören die Leuchttürme dazu. Und wir waren jetzt in Eckernförde gewesen. Da gibt es 2 ganz kleine Leuchttürme. Und wir haben ja immer so ein Bild von Leuchttürmen im Kopf. Und Marlies sagte, wo sind denn hier eigentlich die Leuchttürme? Und unter einem saßen wir dann gerade, aber der war so klein, also der war schon ein richtiger Leuchtturm, keine Deko, aber er fällt einem wirklich nur auf, wenn man wirklich drauf guckt halt. Das war ganz lustig auf jeden Fall. Es gibt aber entlang der Küste eine ganze Reihe Leuchttürme. Richtung Kiel wird es dann auch nochmal ein bisschen höher und imposanter. Und an der Nordseeküste gibt es natürlich auch jede Menge Leuchttürme. Meine Predigt heute rankt sich um das Thema Licht, aber ich würde gerne dieses Thema Leuchttürme noch ein bisschen weiter verfolgen. Und es ist so, wir wissen natürlich alle, was ein Leuchtturm ist, wir kennen das alle und trotzdem ist es ganz gut, nochmal so eine kleine Definition zu kriegen. Leuchttürme sind Türme, die eine Befeuerung tragen und insbesondere nachts als weithin sichtbare Schifffahrtszeichen der Positionsbestimmung dienen und vor Untiefen in Ufernähe warnen. Also ganz lebenswichtig für die Schifffahrt, dass es Leuchttürme gibt. Und interessant ist, jetzt passt das Bild so mit dem Leuchtturm und Urlaubszeit ganz gut zusammen, in der Antike schon hat es sowas wie Reiseführer gegeben. Und es gibt einen Reiseführer, der hat sich tradiert bis in die heutige Zeit, da wird von den 7 Weltwundern gesprochen. Antipatros von Sidon hat diesen Reiseführer im 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben und er beschreibt so ganz besondere Architektur rund um den Mittelmeerraum und in Vorderasien. Und das heißt im Original die 7 Sehenswürdigkeiten der bewohnten Erde. Und eines dieser 7 Weltwunder, die Antipatros von Sidon dort beschreibt, ist ein Leuchtturm. Und zwar der Leuchtturm von Alexandria. Alexandria, Ägypten, im Grunde im Nilbereich, Nildelta-Bereich, vor Kairo noch, ein besonderer Ort in der Antike, im Grunde der Ort der Bildung, wo Bildung zusammengekommen ist, größte Bibliothek in der Antike und so weiter. Und da gibt es einen Leuchtturm, der Pharos, PH wie Pharaon, der Pharos von Alexandria. Benannt nach einer sehr kleinen Insel, die sozusagen dem Festland vorgelagert ist, und da stand dieser Pharos von Alexandria drauf. Und nach der Überlieferung war er lange, lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. Dieser Pharos von Alexandria hatte, es schwankt so ein bisschen von der Quellenlage, aber die höchste Angabe ist 160 Meter war der hoch. Jetzt können wir uns da schlecht was drunter vorstellen, 160 Meter, wie viel ist das? Der Kölner Dom, den können wir uns vorstellen, ihr kennt das alle, wenn wir da drunter stehen und den Kopf in den Nacken stecken, 157 Meter. Also, dieser Leuchtturm in der Antike war so hoch wie der Kölner Dom. Im zweiten ist gebaut worden, im dritten Jahrhundert vor Christus, und hatte die Aufgabe, den Hafen von Alexandria, ein ganz bedeutender Hafen, zu schützen, dass die Schiffe sicher in diesen Hafen von Alexandria kommen. Der Turm ist dann leider im Mittelalter, im 14. Jahrhundert, Anfang des 14. Jahrhunderts zusammengebrochen, im Grunde aufgrund eines Erdbebens. Aber wir haben noch trotzdem ein Bild, und da würde ich um das erste Bild bitten, André. Wir haben eine Münze, eine antike Silbermünze, ein Denar, und da seht ihr diesen Leuchtturm abgebildet. Einmal links als kompletten Turm, ne, könnt ihr so ein bisschen erahnen, und auf der rechten Seite seht ihr ein Schiff, das Meer, und dann links auch so ein hohes, sieht aus so ein bisschen wie so ein Kerzenleuchter, so ein hohes Gebilde. Das ist der Pharos von Alexandria, ein beeindruckendes Gebäude. Wie gesagt, ein Leuchtturm, 3. Jahrhundert vor Christus, so hoch wie der Kölner Dom und in der ganzen antiken Welt bekannt. Das Wichtige, das haben wir in der Definition gelernt, ist, dass dieser Leuchtturm leuchten muss. Ist ja klar, da muss oben Feuer drauf, da muss irgendeine helle Lichtquelle sein. Und man geht davon aus, wir wissen es nicht genau, man geht davon aus, dass es einen riesengroßen Metallhohlspiegel gegeben hat, hochpoliert. Und der hat bei Tag und bei Nacht geleuchtet. Man hat da oben ein großes Öl-Pechfeuer immer im Gang gehalten. Und dieser Spiegel hat sozusagen dann dieses Feuer reflektiert und war sehr wirkungsvoll. Er hat ungefähr, also umgerechnet, knapp 60 Kilometer ins Mittelmeer hinein sein Zeichen gegeben. Also beeindruckendes Gebäude, schon vor Jesu Geburt ein Leuchtturm mit dieser Power. Wir können den heute nicht mehr angucken, aber ich habe noch einen zweiten Leuchtturm mitgebracht. Und den können wir uns noch angucken, der steht immer noch. Zur römischen Zeit, zur Zeit des Kaisers Trajan, also 110 nach Christus, ist in Spanien von den Römern ein Leuchtturm erbaut worden. Da bitte ich um das nächste Bild. Da ist er. Das ist der sogenannte Herkulesturm. Der steht im Galizien Alcoruña, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, in Spanien. Der war nicht so unglaublich imposant wie der Pharos, aber immerhin 36 Meter hoch ursprünglich, ist dann in der Renaissancezeit noch mal ein bisschen verändert worden, deswegen sieht er jetzt nicht mehr so aus wie zur römischen Zeit, aber er steht immer noch und ist immer noch funktionsfähig. Also ein Leuchtturm, 2000 Jahre an der Atlantikküste und ist immer noch funktionsfähig, der Herkulesturm in Spanien. Also, Licht ist unser Thema, Leuchttürme als Einstiegsgedanken, tolles Lied, My Lighthouse, mein Leuchtturm als Einstiegslied, und das gibt uns jetzt schon den Übergang, die Brücke zum Thema. Vielen Dank, André. Licht ist in der Bibel ein sehr vielschichtiges Thema, wird immer wieder erwähnt. Und ich habe uns heute einen Text mitgebracht, einen sehr kurzen Text. Den findet ihr im Matthäus-Evangelium, Matthäus 5. Nur zwei kleine Verse, der Vers 14, 15 und 16, drei Verse. Gut. Ich lese es mal vor. Und es ist eigentlich bei mir so ein kleines Kapitelchen, was ein Doppelthema hat. Ich greife aber hier jetzt nur das Thema Licht heraus. Da sagt Jesus nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu einer Gruppe von Menschen, die sich zusammengefunden hat. Es ist nämlich ein ganz elementarer Teil der Bergpredigt oder, je nachdem, wenn wir Lukas lesen, der Feldpredigt. Das heißt, es sind einige Menschen versammelt und der Jüngerkreis. Und er sagt zu diesen Menschen und heute Morgen zu uns Folgendes: Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ich setze hier mal in Klammern, ein Leuchtturm soll und darf nicht verborgen bleiben. Auch brennt keiner eine Lampe an, um sie dann unter eine Schüssel zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen erhöhten Platz, damit sie allen im Haus leuchtet. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es ist ein Doppelbild, was Jesus hier erzählt. Vorher kommt das Bild des Salzes. Ihr seid das Salz der Erde. Und daran gekoppelt, ihr seid das Licht der Erde. Ich möchte mich auf den zweiten Teil heute konzentrieren. Ich sagte schon, dass dieser Text entnommen ist der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist, ich würde sagen, so Jesu Vermächtnis, zentraler Bestandteil seiner Botschaft, mit der er dann auch umhergereist ist und zu den Menschen gepredigt hat. Und Jesus spricht hier in vielen sprachlichen Bildern immer wieder, um von Gott zu erzählen, vom heranbrechenden Reiches Gottes. Interessant ist aber der Einstieg der Bergpredigt, wo es um die Seligpreisung geht. Das wisst ihr auch alle. Und im Grunde zählt er auf, selig sind die geistlich Armen, also die Armen. Und zählt eine ganze Reihe an Menschengruppen auf, die er selig preist. Aber das sind alles Menschen, die gesellschaftlich benachteiligt sind. Also interessant ist, dass die Bergpredigt an Menschen gerichtet ist, sie selig preist, die eigentlich in der Gesellschaft ganz, ganz, ganz unten stehen. Die nichts zu sagen haben, die keinen Einfluss haben, die nicht begünstigt sind gesellschaftlich. Und die preist Jesus selig. Und damit macht er deutlich, und das ist die Kernbotschaft der Evangelien und die Kernbotschaft Jesu: Gott ist parteiisch. Gott nimmt Partei an, und zwar für die Armen, für die Schwachen, für die Benachteiligten, die Menschen, die in dieser Welt, in diesen Gesellschaftsformen benachteiligt sind, die hier nichts zu melden haben. Und die werden selig gesprochen. Und diese Menschen, wir, sind nicht nur selig gesprochen, sondern sie sind das Licht der Welt. Ganz merkwürdig. Und Licht ist klar, wie das hier gemeint ist, auch wenn Jesus hier nicht von Leuchttürmen spricht, ist klar, dass auch hier das Licht als Orientierungshilfe gilt, wie die Stadt auf dem Berg, ja, oder eben auch das Licht im Haus. Ne? Knipst die Lampe an, heute wäre es das elektrische Licht. Damals gab es das nicht, da hatte man Öllampen oder Kerzen und die hat man natürlich so aufgestellt, dass man was sehen kann. Und in einer anderen Übersetzung sagt Jesus dann, und wenn ihr da eine Kerze angemacht habt oder eine Lampe angemacht habt, dann tut ihr da keine, hier steht Schüssel, das ist die gute Nachricht im heutigen Deutsch, im ursprünglichen Text heißt es keinen Scheffel darüber. Ein Scheffel ist in der Antike ein Hohlmaß für Getreide. Und ihr müsst euch ungefähr so einen normalen Putzeimer vorstellen. 10 Liter haben die. Ein Scheffel hat 8 bis 9 Liter Inhalt, ein Holzeimer. Und tatsächlich war es so in der Antike, dass man diesen Scheffel, diesen Eimer, den man sowieso im Haus hatte, benutzt hat, um die Kerze zu löschen. Also wenn man dann zu Bett gegangen ist und kein Licht mehr brauchte, dann hat man den Scheffel darüber gestellt, diesen Eimer. Und dann ist das Licht so ganz allmählich ausgegangen. Man hat aber nicht den ganzen Ruß in der Bude, es hat also nicht gemüffelt. Und deswegen hat man das gemacht. Die Leute haben das genauso verstanden. Und was Jesus sagt ist, in diesem Gleichnis, in diesem Bild, wenn ihr doch eine Lampe angemacht habt, es ist doch Schwachsinn, wenn ihr sie direkt wieder ausmacht. Das macht doch keinen Sinn. Also, ein Widerspruch, sondern man lässt sie so lange leuchten und so gut im Raum positioniert leuchten, dass man das Licht auch nutzen kann. Jetzt sagt Jesus, es gibt ja hier keine praktischen Haushaltshilfen. Das brauchen die Leute nicht. Die Leute wussten ziemlich gut, wie Haushalt funktioniert. Sondern natürlich benutzt Jesus diese Bilder, diese sprachlichen Bilder für seine geistliche Botschaft, indem er von sich und seiner Rolle in der Verkündigung der Liebe Gottes spricht. Und obwohl er keine Leuchttürme erwähnt, geht es ihm auch in diesem Bild, in diesem sprachlichen Bild, um die Fernwirkung des Lichtes. Und interessant ist hier dann in dem Bild, dass diese Fernwirkung, diese räumliche Distanz sich in den Bildern immer mehr auflöst. Das heißt, das Licht kommt dem Zuhörer immer näher. Er spricht zuerst, ihr seid das Licht in der Welt. Also das gesamte Universum, die ganze geschaffene Welt Gottes. Dann sagt er, die Stadt rückt schon so ein bisschen näher, ne? Wird eingegrenzt. Und dann spricht er vom Haus, indem er eben von diesem Kerzenöllampenlicht spricht. Und tatsächlich, alle drei Bereiche, die er hier nennt, bestimmen unser Lebensumfeld. Und zwar abgestuft von ganz groß bis nach ganz klein. Und dabei ist es interessant, der Text hier ist im Original im Griechischen abgefasst, aber Jesus, wissen wir, hat natürlich in dieser Verkündigung und in seinem Lebensumfeld und seiner Predigt Hebräisch oder besser gesagt Aramäisch gesprochen, eine Form des Hebräischen. Und interessanterweise haben da diese Bilder, diese Abstufungen etwas verschobene, etwas unterschiedliche Bedeutungen. Im Griechischen ist diese Raumdimension gemeint, die ich gerade schon angesprochen habe. Ganz, ganz groß, etwas kleiner, noch kleiner. Im Aramäischen, in der Muttersprache Jesu, kommt hier eine Zeitdimension dazu. Das hören wir nicht raus in diesem Text, ist aber so. Und wenn wir das dann übersetzen, dann können wir uns selber einfügen in diesen Text. Und das heißt, wir sind einmal Menschen auf dieser Welt. Im Griechischen wäre das der Kosmos. Das heißt, für uns Christen, griechisch gedacht, die Schöpfung Gottes, Himmel und Erde. Wir gehören dazu, wir sind Teil dieser Schöpfung. Im Hebräischen, wenn man dann diese Zeitdimension dazu nimmt, kommt hier aber eine Vergangenheitsform dazu. Das heißt, die Schöpfung Gottes, ja, die Gott schon gemacht hat. Das heißt, wir haben hier einen Rückblick. Das heißt, wir sind auch Menschen, die in einer zeitlichen Dimension leben. Das heißt, wir haben eine Geschichte, eine Vorgeschichte. Und unsere Welt hat eine Vorgeschichte, in die wir genauso hineingehören. Das zweite wäre die Stadt. Wir sind Bürger einer Stadt. Im Griechischen wäre das die Polis, die Stadt. Die Stadt als ein organisiertes, politisches Miteinander. Im Hebräischen, in dieser Zeitdimension, kommt hier der Aspekt der Zukunft dazu, nämlich nicht nur die Stadt, wie sie jetzt ist, Bergisch Gladbach zum Beispiel, sondern auch der Blick auf die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, was noch kommen wird. Das heißt, wir sind Menschen, die auch in der Zeitdimension auf eine Zukunft hinleben. Und der dritte, der kleinste Aspekt, als Familie in einem Haus. Das wäre die im Griechischen Oikia, das ist das Haus, das sind die Hausgenossen als Familienverbund. Das ist so der intimste, der engste Rahmen, in dem wir leben, in unserer Familie oder engsten Freunden. Und im Hebräischen kommt die Zeitdimension, dass es die Gegenwart ist. Wir haben also die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart. Und wir sind eben auch Menschen, die natürlich im Hier und Jetzt in der Gegenwart leben und damit auch, und das ist das, was wir heute Morgen auch erleben, als Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus macht mit diesen wenigen Versen deutlich, dass es nicht egal ist, wie wir unser Leben gestalten. Uns muss klar sein, dass unser Tun eine direkte Auswirkung auf unser Lebensumfeld hat. Dabei bewegen wir uns gleichzeitig in einer zeitlichen Dimension zwischen einer Vergangenheit, die uns geprägt hat, der Gegenwart, in der wir agieren, und der Zukunft, in die wir treten, in die wir planen, die noch vor uns liegt. Mit Blick auf Gottes Schöpfung, und jetzt komme ich sozusagen nochmal zu diesen lokalen Aspekten, mit Blick auf Gottes Schöpfung, also dem Kosmos, dürfen wir diese Welt als schützenswertes Gut, als Schöpfung Gottes wahrnehmen, die es zu erhalten und zu schützen gilt. Als politisch verantwortliche Bürger, das wäre jetzt die Stadtdimension, dürfen wir und sollen wir uns auch gesellschaftlich engagieren. Und, jetzt kommt das Haus, als soziale Wesen dürfen und sollen wir uns in zwischenmenschliche Beziehungen investieren. In unsere Familien, Freunde, Nachbarn, Bekannte, Kollegen. Das ist unsere Verantwortung. Wie dieses Investieren aussieht, dieses Engagement, das führt uns zurück zu dem Eingangsgedanken, dem Bild des Lichtes. Ich bin eingestiegen mit den Leuchttürmen und habe uns zwei bemerkenswerte, finde ich, Beispiele antiker Leuchttürme vorgestellt, wovon einer immer noch steht seit 2000 Jahren, der Herkulesturm in Spanien. Physikalisches Licht bietet Orientierungshilfe. Und heute haben wir eigentlich ein Problem, dann bitte ich um das letzte Bild, das dritte Bild. Wir haben heute ein Problem, nämlich nicht, dass es zu wenig Licht gäbe, zu wenig Orientierungshilfe, sondern zu viel Licht. Das ist eine Karte, und die zeigt die Lichtverschmutzung, Light Smog, in unserer Welt. Wir merken das vielleicht nicht so richtig, aber Physiker, die eben das Weltall beobachten, die haben mittlerweile ein Riesenproblem, weil sie nichts mehr sehen können, weil unsere Welt so erleuchtet ist, so hell ist, dass es kaum noch Orte gibt, wo man mit Teleskopen ins Weltall gucken kann. Und ihr könnt relativ gut sehen, wir gucken uns mal die Karte an, welches Land sehen wir? Deutschland, klar. Und ihr seht ganz, ganz gut, die roten Bereiche sind extrem lichtverschmutzte Bereiche und wir können die sofort lokalisieren. Wir wissen sofort, was das ist. Ne? Wir haben die Rheinschiene mit dem Ruhrgebiet links hoch, wo wir mittendrin sitzen, Köln. Darüber haben wir einen großen Fleck Hamburg und dann rechts einen großen Fleck Berlin. Und ganz im Süden, wo so quasi diese Rheinschiene dann hinten rausläuft, haben wir noch einen roten, dicken Fleck München. Also ihr seht, überall wo Ballungsräume sind, haben wir natürlich unglaubliche Lichtverschmutzung. Und das ist ein Riesenproblem. Wir selber merken das gar nicht so, aber Menschen, die forschen, merken das. Und wir wissen mittlerweile auch, dass das Auswirkungen hat auf die Natur. Zum Beispiel Insekten haben Riesenprobleme mittlerweile, sich zu orientieren und so weiter und so weiter. Also nur als Randall. Das heißt, wir leben heute in einer Welt, in der wir Licht sein sollen, die eigentlich viel zu viel Licht hat. Und trotzdem nennt Jesus uns, seine Jünger, seine Anhänger, Licht der Welt. Und wir haben schon so viel Licht. Und die Frage ist, die ich uns mitgebracht habe heute Morgen, ist: Wie fühlst du dich als Licht der Welt vor so einem Anspruch, der hier ja auch überliefert wird? Fühlst du dich wie so ein Leuchtturm in deiner Welt? Strahlst du nach draußen und die Menschen sagen, oh, du bist so eine tolle Person, du hast so einen starken Glauben, du bietest uns so viel Orientierung, oder fühlst du dich eher wie so ein Teelicht oder so eine kleine LED, die flackert und immer wieder ausgeht? Ich glaube, dass es uns oft so geht, dass wir uns eher wie so ein Teelicht fühlen in dieser grellen, bunten, lichtüberfluteten Welt. Und ich glaube, dass wir Menschen sind, die sich immer wieder die Frage stellen, wen interessiert das denn wirklich, was wir zu sagen haben? Interessant ist, dass Matthäus, wenn er hier von Licht spricht, tatsächlich auch einen physikalischen Begriff benutzt. Er spricht hier von Phos. Und ihr wisst, physikalisch sind die Lichtteilchen die Photonen, Phos. Ne? Und er lehnt sich hier vordergründig sehr wohl an dieses Licht im physikalischen Sinne an. Aber gleichzeitig schwingt in diesem griechischen Wort für Licht noch eine andere Bedeutung mit, nämlich die Bedeutung von Rettung, Leben und Glück. Und da haben wir nochmal einen ganz anderen Aspekt des Lichtes und das, was Licht sein soll und wohin Licht führen soll. Auch wenn wir uns vielleicht wie so Teelichter fühlen in dieser grellen Welt und wir gar nicht den Mut haben, groß aufzutreten, uns groß zu präsentieren, haben wir doch einen Herrn. Und das ist der Schlüssel auch zum Verständnis des Textes. Und dieser Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Johannes 8, Vers 12, über sich selbst Folgendes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist der Schlüssel, auch, ja, die Karte ist gut, dass sie weg ist, brauchen wir nicht mehr, auch vor dem Hintergrund dieser grellen, leuchtenden Welt, dass es gar nicht darum geht, dagegen anzuleuchten. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst ins Licht stellen, für uns selber leuchten, sondern wir sollen Jesus als Licht der Welt spiegeln. Als Menschen, die in Beziehung zu Jesus stehen, spiegeln wir etwas von diesem Licht Jesu in unsere Umwelt. Und da bin ich wieder beim Bild des Leuchtturms, so wie diese großen Hohlspiegel in der Antike das Licht auf dem Leuchtturm ins Meer gespiegelt haben. Das tun sie bis heute übrigens nur mit anderen Lichtquellen. Wie können wir Licht sein? Und das ist die konkrete Frage. In dieser Welt, in unserer Stadt, in unseren Häusern. Wir können Licht sein, indem wir das Uranliegen Gottes, was Jesus in der Bergpredigt hier sehr klar formuliert, auch in den Seligpreisungen, indem wir Menschen ermutigen und Hoffnung spenden. Indem wir Sinn in einer chaotischen Welt stiften und indem wir verlässlich und klar Orientierung geben. Wenn wir das tun, dann teilen wir unsere Hoffnung und Liebe und werden dabei zu Wegmarkierungen. Sehr schön der Eingangsvers, genau das, was Jeremia da schon auch formuliert hat als Prophet vor vielen tausend Jahren. Zu Wegmarkierungen, zu Leuchtturmen Gottes. Und wir wissen aus Eckernförde, es gibt ganz kleine, die man fast übersieht, die aber trotzdem da sind, und ganz große. Das wünsche ich uns heute Morgen und damit bin ich nun wirklich ganz am Ende angelangt der Predigt. Ich wünsche uns allen und mir genauso, dass unsere Beziehung zu Jesus uns eine besondere Ausstrahlung verleiht, die in unsere Umwelt hineinleuchtet. Amen.